Wie plane ich ganz plakativ den perfekten Camper? Wie schon gesagt worden ist, ich bemerle und ich werde euch da heute einmal durchführen. Wir haben eine kleine Agenda. Wir machen erstmal ganz klassisch mit einer Einleitung, fangen wir an. Ich werde einmal darüber sprechen, was wir alles nicht behandeln werden. Achso, wenn mich irgendwer nicht hören kann, einfach beide Hände hochreißen, dann versuche ich lauter zu sprechen. Ansonsten hört ihr mich offensichtlich. Dann werde ich einmal behandeln, was die rechtlichen Vorgaben sind, wenn ich ein Wohnmobil auch als ein solches zulassen möchte. Da hat der TÜV sehr besondere Vorstellungen. Und wir werden auf das handwerkliche Geschick, was vonnöten ist, eingehen. Weil die Planung etwas langweilig ist, wenn ich jetzt einfach wild irgendein Konzept herunterbete, was ich mir überlegt habe, was sinnvoll ist, machen wir das Ganze anhand eines Protagonisten, den ich euch dann auch einmal vorstelle und wir planen dann für diesen Protagonisten einen Campervan durch. Wir gehen dann erst auf die Anwendung, also wofür möchte er ihn haben und welche Anwendungsbereiche hat er ein. Dann werden wir auf die Größe des Campervans eingehen, also welche unterschiedlichen Basisfahrzeuge gibt es und anschließend werden wir nochmal einen Grundriss behandeln. Genau, wer bin ich und warum darf ich darüber reden? Weil ich mich gemeldet habe und gesagt habe, ich möchte das machen. Ich bin Merle, ich bin 27 Jahre alt, ich habe Dezember 2018 und März 2019 meinen eigenen Campervan ausgebaut und circa 5 Jahre lang den geplant. Das fing damit an, dass ich mit 18 das erste Mal gesagt habe, guck mal, ich habe ein eigenes Auto jetzt und ich möchte gerne nicht mehr beim Kiten im Zelt liegen und mir den Regen am Rücken im Wasser langlaufen lassen, weil das Zelt an einer ungünstigen Stelle gestanden hat und dachte, komm, machst du einfach eine Matratze in Kombi. Das ist von da an bis dann, dass ich jetzt final gesagt habe, ich baue mir ein Opel Movano, das ist Sprintergröße, Auto selber aus und eier damit einen Monat durch Norwegen, was erfolgreich geklappt hat. Und so viel zu dem Hintergrund, wenn euch das nicht als Qualifikation reicht, dann raus. Genau, was machen wir nicht? Ich werde die Elektrik nicht explizit behandeln. Ich bin keine Elektrikerin, alles, was ich dazu sage, ist nicht qualifiziert. Deswegen werde ich nicht auf Kabeldicken oder Sicherungen etc. eingehen. Das kann ich fachlich nicht leisten. Genauso wie beim Gas. Ich weiß, dass wenn man eine Gasflasche im Auto verbaut, muss man einen Gaskasten nutzen. Es gibt unterschiedliche Spezifikationen für Schläuche und Anschlüsse. Auch das weiß ich, aber ich habe keine praktische Erfahrung, weil ich bei mir auf Gasflaschen verzichtet habe und ich deshalb nichts habe, wo ich ernsthaft darauf zurückgreifen kann und sagen kann, da kann ich wirklich drüber reden. Dazu gibt es unglaublich viel im Internet. Wer darüber was haben möchte, findet was. Einfach Gas im Campervan eingeben und ihr findet, was auch immer ihr alles dazu haben wollt. Fangen wir mit dem langweiligen Kram insofern an, mit den rechtlichen Vorgaben. Der TÜV hat Sachen, die er in einem Wohnmobil sehen möchte. Das ist zum einen eine Sitzgelegenheit mit einem Tisch und einem Bett. Die Sitzgelegenheit und auch das Bett müssen beide fest eingebaut sein. Sie müssen aber nicht permanent als solche zu nutzen sein. Das heißt, ich kann problemlos meine Sitzgelegenheit zu einem Bett umbauen in der Nacht, aber es ist nicht möglich, einfach einen Klappstuhl und einen Tisch und eine Luftmatratze reinzustellen. Das ist nicht fest eingebaut offensichtlich. Außerdem muss ein Kocher fest eingebaut sein. Das kann auch ein kleiner Kartuschenkocher mit einer dementsprechenden Zertifizierung, dass er in geschlossenen Räumen betrieben werden darf, sein. Und der kann dann einfach im Auto festgespackt sein. Das ist die Vorgabe. Außerdem muss es Staumöglichkeiten geben oder Schränke. Was explizit erwähnt ist, ist, ein Handschuhfach reicht nicht aus als Staumöglichkeit. Es muss eine weitere geschaffen werden. Da muss allerdings nur die Halterung vorgehalten werden. Also ich kann durchaus sagen, ich arbeite mit einer Box, die ich da rein in meinen Schrank reinstelle. Die Box darf natürlich als solches rausnehmbar sein, aber der Schrank an sich, wo ich sie reinstelle, muss vorhanden sein. Und zu guter Letzt, das ist leider etwas sehr Subjektives, muss das Ganze einen wohnlichen Eindruck machen. Das steht so beim TÜV. Das ist nun mal leider eine sehr, sehr subjektive Sache und da kann man dann mit dem TÜV-Prüfer gegebenenfalls drüber streiten. Ich habe allerdings noch von niemandem gehört, der auch wirklich vorhatte, das Wohnmobil als ein solches zu nutzen, dass er mit der Wohnlichkeit ein Problem gehabt hätte mit dem TÜV. So aus Praxis. Du hast eine Frage.
Jetzt fragen oder später erstmal?
Red dazwischen, du bist schon dabei.
Okay. Warum möchte man sein Auto, mit dem man schläft, unbedingt als Wohnmobil überhaupt anmelden?
Das hat steuerliche und versicherungstechnische Vorteile. Ich hätte mein Opel Movano hätte ich für knapp 1.500 Euro Steuern und Versicherung im Jahr damals bezahlen müssen. Ich hatte nicht den Vorteil, irgendwelche Prozente oder so von irgendwelchen Versicherungen mitnehmen zu können. Das war das erste Auto, das ich angemeldet habe. Und damit, dass ich es als Wohnmobil zugelassen habe, habe ich für die gleichen Versicherungsmodalitäten dann nur noch 650 Euro roundabout bezahlt. Das ist dann auf, mit dann 120 Euro Steuern im Jahr, aber das ist roundabout die Hälfte von dem, was ich davor bezahlt habe. Deswegen ist es durchaus attraktiv zu sagen, man möchte das als Wohnmobil zulassen. Stelle ich euch einmal den Protagonisten vor. Wir haben Herbert. Begrüßt Herbert. Herbert wohnt hier in Lübeck. Er hat als Reiseziel Informatik... Er hat als Reiseziel Europa. Er ist Master of the Universe. Das ist für nichts wichtig, aber Herbert war es wichtig. Und er mag keinen Wintersport und macht dementsprechend selber keinen keinen Winterurlaub. Also nicht mit dem Campervan. Und zu dem handwerklichen Geschick. Es gibt unterschiedliche Optionen. Man kann ein ausgebildeter Handwerker sein. Ich glaube, da muss man nichts mehr viel zu sagen. Hobbyhandwerker geht von bis. IKEA-Schränke sind in Ordnung, das kann man so machen. Und es gibt halt auch die Option, dass man gar nichts kann. Wenn man sagt, ein IKEA-Schrank ist eine absolute Herausforderung, das will ich nicht, dann sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, einen Camper ernsthaft selber auszubauen. Das ist dann schwierig. Bei den IKEA-Schränken, die habe ich explizit als Kategorie mit aufgenommen, es gibt die Möglichkeit, Module fertig zu kaufen und die dann selber aufzubauen. Deswegen ist das als eigene Kategorie mit drin. Wenn man sagt, es ist jetzt ganz schön hart, mir jetzt noch extra eine Handkreissäge, Stichsäge, Oberfräse etc., you name it, sich auch anzuschaffen und damit vernünftig umgehen zu lernen, ist das mitunter eine sinnvolle Alternative, um trotzdem einen individuell ausgebauten Camper zu haben, weil man kann sich seine Module dann halt zusammensuchen. Auch an alle Hobbyhandwerker, bitte überschätzt euch nicht. Wenn ihr Elektrik da drin haben wollt, ist es schön und gut, wenn ihr sagt, ihr traut euch das selber zu. Überlegt euch nur, was ihr da gerade verlegt. Wenn ihr sagt, ihr wollt einen Landanschluss haben, also ihr wollt 230 Volt direkt aus der Steckdose in euer Auto reinmachen, versucht einen Elektriker zu finden, der zumindest euch eure Pläne sich mal anguckt und sagt, ja, kann man so machen oder damit kannst du ja auch gleich einen Leichenwagen bestellen. Das ist leider, das kann gefährlich sein. So. Bitte achtet darauf. Als ausgebildeter Handwerker, man kennt sein Gewerk, man weiß, in seinem Gewerk macht einem keiner was vor. In allen anderen Gewerken, so wie auf jeder anderen guten Baustelle, bitte holt euch notfalls die Expertise dazu. Herbert ist aber professioneller Hobbyhandwerker und kennt für die Sachen, wo er weiß, dass er Probleme hat, genug Handwerker, die ihm helfen können. Kommen wir zu den Anwendungen. Es gibt unterschiedliche Sachen, die für die Anwendung relevant sind. Ist das Fahrzeug mein Primärfahrzeug? Fahre ich damit also auch im Alltag umher? Oder ist das Fahrzeug wirklich exklusiv als Wohnmobil? Stelle ich es einfach nur hin und hole es dann zum Urlaub raus? Wie lange am Stück verwende ich das Fahrzeug als Camper? Möchte ich sagen, ich fahre damit jetzt Ewigkeiten in Urlaub oder fahre ich damit eventuell nur für eine Nacht irgendwo hin? Wie häufig fahre ich damit los, zu welchen Jahreszeiten und was will ich damit transportieren? Das sind alles Fragen, die man sich dazu einmal stellen muss und das machen wir jetzt auch. Wenn wir sagen, wir haben das als Primärfahrzeug oder halt auch nicht, ist trotzdem relevant die Frage, wie viel verbraucht das Fahrzeug, welche Reichweite hat es und vor allem, welche Parkmöglichkeiten habe ich? Wenn ich regelmäßig mit meinem Auto in einer Parkgarage parken muss und es mein Primärfahrzeug ist, also was ich im Alltag brauche, dann sind alle Fahrzeuge, die höher als 2 Meter sind, halt per se ungünstig. Die wenigsten Parkgaragen haben eine höhere Einfahrt als 2 Meter. Das ist knapp dann. Seitenstreifen, öffentlicher Parkplatz geht. Wenn man keine Beschränkungen hat, dann umso schöner. Der Verbrauch, muss ich, glaube ich, keinem was sagen bei den aktuellen Spritpreisen. Je höher der Verbrauch, desto teurer im Unterhalt und je mehr Kilometer, desto noch nerviger wird das, wenn man regelmäßig tanken muss. Reichweite ist auch eine Frage, will ich das eventuell als Elektrofahrzeug haben, kann dafür dann aber nur eine bestimmte Reichweite fahren und muss dann eine gewisse Pause einlegen oder halt auch nicht. Das liegt an dem eigenen Reisebedürfnis oder dem, was man plant zu reisen. Das sind alles Fragen, die sollte man sich im Vorfeld stellen, um gegebenenfalls die richtige Entscheidung für sich zu treffen. Herbert hat gesagt, die Reichweite ist ihm wichtig, er möchte eine Rundreise machen und weiß, er kann nicht überall an eine Elektrosteckdose ran. Entschuldigung, ich nehme das Hörgerät mal raus, da ist die Batterie nämlich gerade leer. Wenn ihr was wollt, lauter reden ab jetzt. Und bei den Parkmöglichkeiten hat er einen Seitenstreifen und einen öffentlichen Parkplatz zur Verfügung. Tiefgarage nutzt er nicht und den Luxus von keinerlei Beschränkungen hat Herbert leider auch nicht. Wie lange am Stück möchte Herbert jetzt in Urlaub fahren oder damit? Herbert sagt, er will 1 bis 3 Nächte damit mal wegfahren, sodass man mal irgendwie mit ein paar Leuten sich irgendwo treffen kann oder halt bei Verwandten sich einfach auf dem Parkplatz vorne weg hinstellen kann. Er sagt, 2 Wochen so im Jahr, der typische Sommerurlaub ist auch eine schöne Sache. Und Herbert möchte gerne auch mal irgendwann vielleicht für einen Monat unterwegs sein. Aber länger macht er das Ganze dann auch nicht. Das heißt, er muss sich nicht darauf einstellen, wirklich Vollzeit, sehr langfristig und auch über unterschiedliche Jahreszeiten hinweg in diesem Camper zu leben. Wie häufig will er mit dem Camper los? Ich habe das mal in einmal die Woche, einmal im Monat, Quartal oder Jahresurlaub eingeteilt und er hat gesagt, so, in dem Nutzungszeitraum fährt er circa einmal die Woche, zumindest für so kleinere, kürzere Urlaube mal los und ansonsten macht er damit halt seinen Jahresurlaub. Dann ist die Frage, zu welcher Jahreszeit möchte man damit unterwegs sein? Möchte man im Sommer damit nur unterwegs sein? Das heißt, man kann gegebenenfalls auf Isolierungen verzichten und man kann halt auch sein Wasser oder Abwasser halt nach draußen stellen und muss es nicht im Fahrzeug lagern. Ich glaube, ich muss keinem erklären, was im Winter mit einer Flasche Wasser draußen passiert. Das kennen die meisten. Oder will ich halt Frühling, Sommer und Herbst unterwegs sein? Da ist dann die Frage, wie weit geht man da rein oder halt eben einen Four-Season-Camper. Herbert hat gesagt, so, na, Wintersport, wie ich schon gesagt, ist nicht so seins. Der wird damit jetzt nicht losfahren und groß sich irgendwo in den Alpen stellen. Aber er sagt, Frühling, Sommer und Herbst sind schon so die Jahreszeiten, in denen er damit unterwegs sein wird. Und ich habe das Thema Isolierung gerade angesprochen. Amaflex ist jetzt eine Markenname, das darunter verbirgt sich eine bestimmte Art von Isolierung, die sehr gut geeignet ist für einen Campervan, die gibt es auch von anderen Herstellern. Amaflex ist nun das weiteste, verbreiteste und das, wo ich praktisch auch zu sagen kann, es funktioniert zumindest bei der Verarbeitung bei mir. Zu den anderen kann ich praktisch nichts sagen. Das Ganze wird insofern verarbeitet, dass es, stellt euch eine Yogamatte vor, die hinten die Holle klebt. Und diese klebt ihr dann auf ein vernünftig entfettetes Auto und habt damit dann eine Isolierschicht. Und je nach Jahreszeit und wo ihr unterwegs seid, kann man dann halt unterschiedlich viel Isolierung aufbringen. Das muss man sich halt vorher überlegen. Sagt man, man möchte mit seinem Camper halt im Sommer unterwegs sein oder hat man zufällig ein tolles Känguru, was der Meinung ist, ich fahre damit zum 35C3 nach Leipzig und stelle mich da im Winter hin und beschwert sich anschließend darüber, dass es zieht. Das kann auch passieren. Aber das ist die, sind Überlegungen, die muss man sich vorher machen. Wo will man damit unterwegs sein? Grundsätzlich gilt beim Amaflex verarbeiten, wenn man am Ende nichts mehr vom Innenraum sieht, ist alles gut. Also auch schön über die Holme, das, was man hier sieht, also hier ist in diesem Feld ist Amaflex eingeklebt und hier sieht man dann leider nichts mehr, weil das alles schön schwarz ist. Das ist das, wie das mit der Isolierung funktioniert. Und Tipp, entfettet. Entfettet und entfettet und entfettet. Ansonsten kommt der Kram leider wieder von der Wand runter und das ist nicht schön. Dann ist die Frage, was soll denn transportiert werden? Hat man ein Hobby mit großem Equipment oder halt eben nicht? Soll das, was man transportiert, soll das im Auto transportiert werden oder soll das draußen transportiert werden? Ist das wichtig, wo es transportiert wird? Es gibt Hobbys, dabei werden die Materialien nass und die will man vielleicht nicht im Auto transportieren. Es gibt Hobbys, da sind die Materialien zwar trotzdem groß und sperrig, aber sie sollen bitte trotzdem nicht außen am Auto transportiert werden, weil sie zu empfindlich dafür sind. Das sind Sachen, die sind unglaublich individuell und die muss jeder für sich entscheiden. Müssen Haustiere oder sollen Haustiere mitreisen und mit wie vielen Personen fährt man los? Herbert hat jetzt ein Hobby mit großem Equipment. Herbert ist nämlich Kiter. Und ansonsten ist ihm egal, ob das Material innen oder oder außerhalb vom Auto transportiert wird. Er kann beides in dem Fall. Haustiere hat Herbert keine, die mitkommen sollen, aber Herbert fährt mit seinem Känguru in Urlaub. Keiner? Okay, dann halt nicht. Also, gehen wir noch einmal durch. Was sind Herberts Anforderungen? Der Camper ist das einzige Auto von Herbert. Allerdings wird es dadurch, dass er hier in Lübeck direkt wohnt, recht wenig im Alltag verwendet. Abstellmöglichkeiten sind Seitenstreifen oder öffentliche Parkplätze. Er benutzt es zwischen 2 bis 3 Tagen und 1 Monat im Schnitt. Der Nutzungszeitraum ist bei ihm zwischen März und Oktober. Das heißt, es kann auch mal ein paar kältere Nächte gerade in der Anfangs- oder Endzeit der Saison geben. Aber tagsüber sollte es doch warm eigentlich sein. Die Nutzungsfrequenz ist halt einmal pro Monat so ein kleinerer Urlaub und er macht ansonsten seinen Jahresurlaub. Das Kaltmaterial muss mit und die Anzahl der Reisenden sind halt 2 Personen. Jeder kann sich überlegen, wie sinnvoll für ihn diese Anforderungen sind oder halt auch nicht. Gehen wir auf die Größe ein. Also Herbert hat seine Anforderungen und mit dem sucht er sich jetzt ein Auto, was er ausbauen kann. Man kann mit einem Kombi, Minivan, Bulli, Sprinter oder man kann sich aber auch ein fertiges Wohnmobil kaufen mit Alkoven oder einem Wohnwagen oder halt auch einen LKW oder diese Expeditionsmobile. Auch die kann man gegebenenfalls selber ausbauen. Das ist alles eine Frage dessen, ich weiß, dass da Rechtschreibfehler drin sind, es tut mir leid. Es ist so, dass Herbert gesagt hat, er will keinen fertigen Campervan haben, sondern er will ihn selber ausbauen. Dementsprechend fällt das fertige Wohnmobil mit dem Alkoven weg. Wohnwagen ist zwar auch eine schöne Idee, gerade weil man dann halt damit irgendwo in Urlaub fahren kann, das abstellen kann und nicht immer rumräumen will, wenn man von dem Basisort nochmal weiterfahren möchte. Aber Herbert hat gesagt, Wohnwagen ist jetzt auch nicht ganz seins. LKW oder Expeditionsmobil ist einfach eine Nummer zu groß. Ein Kombi und Minivan sind ihm eigentlich zu klein. Und Bulli und Sprinter wären eigentlich interessante Sachen. Gehen wir einmal auf unterschiedliche Fahrzeuggrößen halt ein. Ich habe Bulli und Sprintergröße gerade genannt. Das habe ich einfach mal als Vorstellungsgröße genommen, weil die meisten von euch können sich, glaube ich, unter einem VW Bulli was vorstellen als Autogröße und die meisten können sich auch unter einem Sprinter, also diesen großen Transportfahrzeuge vom DHL oder von Amazon Prime oder wem auch immer halt vorstellen. Da können sich die meisten halt, wie gesagt, was drunter vorstellen. Aber wenn ich jetzt mit der Bezeichnung vom Nissan NV400 um die Ecke gekommen wäre, dann hätte ich jetzt lange Gesichter gesehen. Ich habe mal als Bulli-Größen-Alternativen aufgeführt. Zum einen natürlich der VW, den von der Serie 1 bis 6. Es gibt von Toyota den Pro Ace oder den Peugeot Traveler. Die stehen zusammen, weil das effektiv das gleiche Auto ist. Die werden von beiden betrieben. Man kann die Sitzbank von dem einen in dem anderen umbauen. Es ist eigentlich das gleiche Auto. Sie werden nur unterschiedlich gebrandet und haben eigene Ausstattungspakete, so rum. Außerdem gibt es von Nissan den NV200 und von Mercedes den Vito. Diese Liste hat keinen Anspruch auf Gültigkeit und die Reihenfolge der Markennamen hat nichts mit irgendwelchen Präferenzen zu tun. Nur so als kleiner Randdisclaimer. Und für die Sprintergröße gibt es halt den VW Crafter und halt von Mercedes offensichtlich den Sprinter. Das ist beides halt auch das gleiche Auto. Von Fiat gibt es den Ducato, von Scrittura den Jumper und Peugeot Boxer. Auch das ist alles das gleiche Auto. Ab 2010 ist es bei Opel Movano, Renault Master und Nissan NV400 sind das auch die gleichen Autos. Von Iveco gibt es den Daily. Die Autos tun sich alle nicht viel. Jedes hat seine Vor- oder Nachteile. Das sind die man hier in Deutschland mit am besten bekommt. Die einen haben einen Heckantrieb, die anderen haben einen Frontantrieb, die einen gibt es mit Allradantrieb. Das ist eine Präferenzfrage. Die einen haben eine Steuerkette, die anderen nicht, die einen rosten schneller und so weiter und so fort. Kleiner Tipp, die meisten von denen werden zuerst weiß lackiert und danach wird erst eine andere Farbe lackiert. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr holt euch kein weißes Fahrzeug, haben die eine Lackschicht mehr als die weißen und haben dementsprechend eine weniger große Chance, sofort anzufangen zu rosten, weil mehr Schutz und so. Wenn wir sagen, wir nehmen ein Kombi, dann haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können dort eine Dachzelt draufschmeißen, wir können einfach eine Matratze reinlegen zum drinnen pennen. Man kann natürlich auch eine Klappbox reinpacken und da dann eine Matratze drauflegen und hat einen Ort, wo man seinen Kram hinpacken kann. Ob das jetzt ein richtiger Ausbau ist, lässt sich jetzt drüber streiten, aber für viele reicht das vollkommen aus. Gerade mit einem Dachzelt hat man die gesamte Karre innen drin noch Platz für seinen Kram und es ist alles gut. Je nach Art des Urlaubs ist das eine wundervolle Sache. So sieht im Übrigen Dachzelt aus, falls sich das keiner vorstellen kann. Bei Minivan gibt es erstmal die gleichen Sachen. Bei Minivans gibt es auch schon die Option, ein Aufstelldach mit einzubauen. So rum. Und die Liegefläche dort ist dann meistens sehr klein, aber es hat halt den Vorteil, dass man ein bisschen mehr Kopffreiraum hat, wenn man dann in so einem sitzt. Aber in einem Minivan kann man meistens schon die ersten kleinen Schränke machen. Man kann auch schon seine erste kleine Küche mit einbauen. Und man kann auch mitunter eine wirklich eigene Sitzmöglichkeit, Bett, dort einbauen. Meistens wird es mit einem Tisch eng, aber auch das ließe sich eventuell machen. Dementsprechend könnte man ein Minivan gegebenenfalls als erstes Fahrzeug auch ernsthaft als Wohnmobil als solches zulassen. Dann gibt es den Bulli. Auch da kann man natürlich ein Dachzelt drauf machen. Den Klassiker, den viele kennen, sind halt wirklich da dann die Aufstelldächer. Man hat dort die wirkliche Möglichkeit, richtige Schränke reinzubauen, eine Küche, eine Sitzecke, Bank und ein Bett. Häufig sind diese halt, also ist diese Sitzbank, die man halt auch als Bett ausziehen kann, noch eine voll funktionsfähige Bank, um sich gegebenenfalls auch noch weitere Passagiere mitnehmen zu können. Das Bad habe ich in Anführungszeichen reingesetzt. Es wird keine Möglichkeit geben, ein wirkliches komplettes Bad einzubauen, wo man eine Tür vor sich zumacht, sondern man kann ein Klo zusätzlich mit reinnehmen. Das muss man sich dann überlegen, wie das mit der Privatsphäre ist und wie es dann für jeden selber geht. Aber das ist als Badmöglichkeit durchaus drin. Hier dann auch einmal mit dem Aufstelldach. Beim Sprinter habe ich jetzt Dachzelt und Aufstelldach weggelassen. Gibt es als Option immer noch mit einzubauen oder kann man immer noch mit nutzen. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass die mittlerweile eine gewisse Höhe erreicht haben und dementsprechend die ganze Chose richtig wackelig wird, sobald das windig ist. Und es da mitunter halt auch, oder es halt auch schwieriger wird, gegebenenfalls ein Aufstelldach mit aufzubauen oder halt auch ein Dachzelt, weil man so hoch ist, dass man meistens aus dem meisten Gestrüppzeug, was normalerweise den Wind schön abhält, halt raus ist und dementsprechend das Dachzelt halt gut mit angegriffen wird. Und ich das von mehreren aus der Praxis bereits mitgekriegt habe, dass sie halt dann die Aufstelldächer bei der Sprintergröße dann halt einfahren mussten ab dem Zeitpunkt, dass ein bisschen Wind aufkam. Während die Bullis das alle noch problemlos aufstehen lassen konnten, weil halt einfach die Büsche drumherum hoch genug waren, als dass sie den Wind abgefangen haben. Kommen wir zu den Grundrissen. Es gibt ein paar Sachen. Ich kann meine Möbel natürlich alle fest einbauen. Ich kann sie so machen, dass ich sie alle rausnehmen kann. Ich kann sagen, ich will nur einzelne Module rausnehmen. Ich möchte meine Sachen selber bauen oder ich möchte mir eventuell die Möbelbausätze dafür kaufen. Und dann gibt es die einzelnen Möbel, Küche, Badezimmer habe ich jetzt mal als Möbelstück im weitesten Sinne bezeichnet. Bett, Zimmer, Ecke, Sitzecke, Tisch oder halt auch Stauraum. Herbert sagt, er möchte seinen Kram fest eingebaut haben und er möchte den Kram selber bauen. Das sind einfach Herberts Präferenzen. Wenn man sagt, man möchte sich einen Möbelsatz kaufen, dann muss man sich überlegen, welches Fahrzeug man sich holen möchte. Sie sind am weitesten für den Fiat Ducato und VW Bulli verbreitet. Es gibt Möbelbausätze auch für andere Fahrzeuge. Die größte Auswahl hat man nur einfach bei diesen zwei Marken. Man kann die Möbelbausätze häufig auch anpassen auf ein anderes Fahrzeug. Nur muss man dann damit rechnen, dass eventuelle Befestigungspunkte nicht an dem richtigen Ort sind und man gegebenenfalls entweder an seinem Fahrzeug oder an dem Möbelstück selber weitere Modifikationen dran vornehmen muss. Was aber ein großer Vorteil von diesen Möbelstücken immer ist, es ist Leichtbauweise. Dementsprechend hat man selten anschließend Probleme mit der Zuladung. Es ist nicht zu unterschätzen, wie viel Gewicht Holz am Ende mitbringt und wie viel Kilo an Holz man da jetzt reinschleppt. Ich weiß aus Erfahrung, dass einige Leute am Ende ihres Ausbaus nur noch 200 Kilo Zuladung haben. Das hört sich im ersten Moment ganz gut an, ist aber eigentlich gar nicht so gut, wenn man sich überlegt, dass in dem Auto nur ein Fahrer mit 80 Kilo mit eingerechnet ist. Das mag auf einen gewissen Personenkreis mit zutreffen, wo das alles kein Problem ist, aber wenn man dann zu zweit unterwegs ist, nehme man mich als Beifahrer auch gleich 65 Kilo Beifahrer dabei und habe damit dann halt seine Zuladung schon wieder drastisch reduziert. Das ist, wird dann irgendwann einfach eng mit dem, was man mitnehmen kann. Deswegen ist Leichtbauweise wirklich eine relevante Sache. Bei der Küche gibt es zwei Elemente, die wirklich wichtig sind. Der Kocher, wie möchte ich den betreiben? Möchte ich den elektrisch, Gas oder mit Spiritus betreiben? Hierbei ist die Frage, ob ich das als Wohnmobil zulassen möchte oder nicht, nebensächlich. Weil ich kann auch einen elektrischen Kocher, der mit 230 Volt betrieben wird, fest in mein Wohnmobil einbauen. Der gilt als Kocher. Ich muss meinen Kocher nicht permanent betreiben können. Dementsprechend kann ich einen elektrischen Kocher eingebaut haben und das ist für den TÜV in Ordnung. Für den Kühlschrank oder die Kühlbox ist auch die Frage, elektrisch oder mit Gas. Da gibt es diese zwei Möglichkeiten und wie groß soll er sein? Herbert hat gesagt, ja, einen Gaskocher, damit er unabhängig ist und sich keine Sorgen um seine Stromversorgung machen muss. Er will aber auch einen elektrischen, wenn er auf dem Campingplatz steht und dort dann halt 230 Volt hat. Seine Kühlbox möchte er elektrisch haben, weil er sagt, den Kram kann er zur Not einfach schnell aufbrauchen, wenn die Kühlbox nicht mehr genug Strom hat. Das ist kein Problem und von der Größe her sagt er, ja okay, die Kühlbox soll so ca. 35 Liter haben. Das scheint ihm jetzt, warum auch immer, ein guter Zielwert. Außerdem soll die Kühlbox bitte bis minus 20 Grad runterkühlen können, damit man auch wirklich gegebenenfalls gefrorene Sachen damit nehmen kann. Und wer mal ein Kühlpack nur von 4 Grad hatte, die sind nicht lange kalt. Man möchte, wenn man sich gerade das Knie verdreht hat, die Kühlbox auf minus 20 Grad stellen können und am Ende ein minus 20 Grad kaltes Kühlpack auch bitte da rausholen können. Das ist eine eigene Präferenz. Im Badezimmer. Möchte ich ein ganzes Badezimmer haben oder reicht mir ein eigenes Klo? Das Waschbecken kann ich meistens von der Küche mitverwenden. Das ist eine Privatsphäre-Frage und eine Frage, ob man sagt, man möchte da drin auch duschen oder nicht. Wenn man sagt, man möchte duschen, dann muss man ein ganzes Badezimmer einbauen. Wenn man drin duschen möchte, bitte bedenkt die Unmengen an Feuchtigkeit, die sowas mit reinbringt. Ich glaube, das kennt jeder vom Duschen zu Hause, dass anschließend die komplette Scheibe beschlagen ist, die Spiegel und so weiter. Die ganze Feuchtigkeit, die hat man auch im Wohnmobil und muss sich entsprechend anschließend wieder loswerden. Ansonsten fängt der Spaß an zu schimmeln irgendwann. Herbert hat gesagt, das ist ihm zu viel. Herbert sagt, er braucht nur ein Klo und da ist dann die Frage, was für ein Klo? Kassettenklo, Potta Potti, Trocken, Trennklo, Kompostklo oder einfach nur ein komplettes Trockenklo? Das ist am Ende eine Philosophiefrage oder Glaubenskrise oder was auch immer. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Kassettenklo und Potta Potti sind die Klassiker, die kennt man so aus dem klassischen Wohnmobil oder Wohnwagenbau halt bereits. Das sind diese großen Chemieklos, die immer ein bisschen unangenehm beim Wegbringen sind und meistens ganz sexistisch Männeraufgaben sind. Und Trockentrennklo und Kompostklo arbeiten damit, dass Pipi und Scheiße voneinander getrennt werden und entsprechend in unterschiedlichen Behältern gesammelt werden und getrennt und entsorgt werden können. Beim Kompostklo ist noch eine bestimmte Faser mit drin, sodass man den Kram vermixen kann und der ganze Spaß dann schön und einfach kompostiert. Beim Trockentrennklo hat man meistens auch irgendeinen Streu drin, einfach um eventuelle Restfeuchtigkeiten mit aufzunehmen. Aber es wird dann einfach getrennt entsorgt. Und beim Trockenklo kann man entweder Katzenstreu reinkippen oder es wird das Material, was normalerweise in Babypampers zum Beispiel drin ist, damit reingegeben. Und da kann man dann auch reinmachen. Das quillt hervorragend auf und anschließend hat man dann die gleichen Eigenschaften wie eine große Windel, nur dass man sie halt nicht tragen muss. Herbert hat gesagt, ein Kompostklo ist ihm zu aufwendig, aber eine Trockentrennklo findet er ganz schön. Das mit dem Kassettenklo fand er noch nie schön mit dem Wegbringen. Deswegen hofft er, dass das andere besser ist. Aus praktischer Erfahrung kann ich sagen, zumindest Trockenklos, sie riechen wirklich sehr, sehr wenig. Also man hat eine zusätzliche Entlüftung nach draußen. Es funktioniert. Also wir haben einen Monat lang damit gelebt und hatten keine Probleme. Man darf nur sein Pipi nicht länger als 3 Tage stehen lassen. Ansonsten fängt es an zu riechen wie jedes U-Bahn-Klo. Also das sollte man im Kopf behalten. Bei dem Bett und der Sitzecke gibt es die Option, man hat ein festes Bett, was gar nie umgebaut werden muss. Eine Sitzecke und Bett halt Kombination oder man macht das Bett tagsüber kleiner. Das heißt, wenn ich sage, ich möchte mein Bett zu einer Sitzecke machen, heißt das, ich kann nicht im Bett liegen und zeitgleich offensichtlich an einem Tisch sitzen. Wenn ich mein Bett kleiner mache, ist das mitunter auch möglich. Ich habe woanders meine Sitzecke in dem Fahrzeug, kann aber halt einfach nur für mehr Freiraum im Tag mein Bett kleiner machen. Zum Beispiel, ich ziehe es nachts auf 2 Meter aus, habe dann ein schönes 2 Meter langes Bett. Tagsüber schiebe ich es zusammen, lege die Matratze oben drauf und habe dann nur noch 1 Meter lang, das Bett quasi. Herbert sagt, das Bett wird tagsüber zu einer Sitzecke. Das bietet ihm die größte Flexibilität. Und das wäre eine Art, wie man das zum Beispiel machen könnte. Das heißt, das Bett, so ist das eine 1,40 mal 2 Meter lange Liegefläche. Und dieses Modul und dieses Modul hier hinten werden weggeschoben, sodass man dann später nur noch hier eine 2 Meter lange Sitzbank hat und hier dann das Liegeteil, was hier vorne drin lag, hat. Und das sieht man leider aufgrund des ungünstigen Winkels nicht mehr. Hier hinten ist dann noch ein Teil, sodass man so ein L hat zum drauf sitzen. Das wäre eine Option für eine Bett-Sitzecke. Beim Tisch habe ich auch wieder mehrere Möglichkeiten. Möchte ich einen Tisch zum Runterklappen? Ich kann einen Tisch mit einem Bein irgendwo hinstellen. Es gibt aber auch so Schwingtische, die sind dann an einem Arm fest und dann kann man die so wobble wobble quer durch den Raum schieben und dann damit arbeiten, wo man damit arbeiten möchte. Aufgrund der Designidee, die Herbert sich überlegt hat, wird das ein Klapptisch. Oder er findet die Idee eines Klapptisches schön, gerade weil er dafür halt nicht am wenigsten zusätzliche Hardware braucht. Das kann man dann zum Beispiel so umsetzen. Muss ich da irgendwas zu erklären oder ist das alles eindeutig? Hände hoch, wenn alles eindeutig ist. Kommt, Kinder, ich brauche was. Danke. bei den Regalen, bei der Staumöglichkeit, man kann einen Schrank einbauen, man kann ein offenes Regal einbauen. Also man muss natürlich am Ende ladungssicher betreiben. Das heißt, offen in dem Sinne, als dass man ein Netz davor hat zum Beispiel, was dann verhindert, dass irgendwelche Sachen rausfliegen. Man muss nicht unbedingt eine Tür davor haben, vor einem Regal oder vor einem Schrank halt. Organisation in solchen Regalen oder Schränken findet meistens in Boxen, Schubladen oder Taschen statt. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Herbert hat gesagt, ihm ist das zu eng, wenn er wirklich komplett geschlossene Schränke hat. Deswegen wird er offene Regale bevorzugen. Hier haben wir dann einen Grundriss als Vorschlag mal mit Herberts Anforderungen. Wir haben hier einen Schrank, der von unten bis nach ganz oben geht. Wir haben hier eine große Liegefläche, die man hier geteilt hat, sodass man den Teil wegnehmen kann und das dann zu einer Couch tagsüber machen kann. Hier ist dann der Tisch, den ich gerade schon gezeigt hatte, den man so runterklappen kann. Hier ist ein Klo. Herbert hat gesagt, für eventuelle Privatsphäre muss ein Vorhang reichen. Das Känguru erträgt es auch, wenn es ein bisschen müffelt. Außerdem haben wir hier einen Küchenblock, den wir hier mal beispielsweise auch mit abgebildet haben. Also hier ist eine große Kühlbox, 2 Schubladen übereinander, Frisch- und Abwasser sind beide mit drin, weil wir uns erinnern, Herbert hat gesagt, er will im März und Oktober damit eventuell noch mal in Urlaub. Und da kann es mitunter eine Nacht auch schon mal, es ist seltener geworden, aber da kann es eine Nacht auch schon mal frieren und ist nichts ärgerlicher, als wenn einem damit die Wasserpumpe kaputt geht. Und da haben wir dann noch ein Waschbecken. Das war's dann schon. Das sind ein paar, diese wunderschönen. Ich gebe ein bisschen an, ich habe ein paar Van-Bilder. Für alle, die das interessiert, ich bin mit dem Camper-Van auch da. Ich bin die nächste Viertelstunde, stelle ich mich draußen vor dem Audimax. Da ist dieses unauffällige große blaue Auto neben dem THW. Das bin ich und da könnt ihr mir ansonsten noch weitere Fragen zustellen, was alles nicht hier in den Vortrag mehr mit reingepasst hat.
Ja, vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Ja.
Moin, ich bin Simon.
Kannst du lauter reden? Entschuldigung.
Moin, ich bin Simon. Ich habe mir auch schon einen Bus ausgebaut. Und mich würde interessieren, ob du irgendwelche Erfahrungen, weil du den ja jetzt auch schon länger hast, mit gerade so Unterstellmöglichkeiten für den Winter. Also gerade wenn man jetzt ältere Busse hat, dann rosten die natürlich schneller. Welche Schutzmöglichkeiten gibt es ja klar? Irgendwelche Folien oder so, die man quasi drüber spannen kann oder ja.
Ja, also es, wie du schon sagtest, es gibt zum Beispiel Folien, die man drüber spannen kann. Ansonsten geht es meistens relativ gut, wenn man in einer umliegenden Umgebung einfach mal bei den Bauern nachfragt. Viele bieten einen Service an, dass sie eine alte Scheune haben, wo man solche Fahrzeuge mit unterstellen kann. Unseres ist das ganze Jahr über angemeldet, weil, wie gesagt, mein Känguru beschlossen hat, das will damit auch zum C3 fahren und damit im Winter dann campen. Deswegen hat sich das Problem bei mir erledigt.
Danke.
Ja.
Ja, ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, du hast so ein bisschen so schon diesen Stadtkontext erwähnt und ich habe mich gefragt, hattest du eine große Halle, wo du dann dein ganzes Werkzeug aufbocken konntest und falls der Regen kam, das nicht, oder wo hast du das gemacht? Hattest du eine Werkstatt dafür?
Ich habe das unverschämte Glück, dass meine Eltern sehr, sehr ländlich leben und ich dort mich mit einquartieren konnte und einen Teil der Arbeiten sogar im Treckerschuppen machen konnte. Ansonsten, Freunde von mir haben das jetzt gerade in der Stadt wirklich gemacht. Die haben sehr zum Leidwesen ihrer Nachbarn in ihrem Wohnzimmer ein bisschen umgeräumt und dort eine Werkstatt eingebaut. Dann die einzelnen Möbel, soweit, dass man sie dann mit dem Makroschrauber zusammenschrauben konnte, dort vorbereitet, dann runtergebracht und das Fahrzeug stand halt auf dem Seitenstreifen vorm Haus. Das geht auch. Man muss nur sehr tolerante Nachbarn haben oder sehr genau die Ruhezeiten kennen und sich dementsprechend mit der Polizei auseinandersetzen können. Ja, was ist die zweite Frage?
Okay, die zweite Frage ist, du hast das so ein bisschen angedeutet am Anfang. Also ich finde diesen Punkt elektrischen Antrieb spannend, weil, also ich wohne in Hamburg, ich habe jetzt schon mein Auto schon eine ganze Weile verkauft, ich vermeide irgendwelche Verbrenner möglichst, wir haben ein Lastenrad, keine Ahnung. Ich finde es total, ich finde es toll, mit dem Auto rumzufahren, aber ich möchte eigentlich gar keinen Verbrenner mehr in meiner Nähe haben. Ist es überhaupt möglich? Du hast es so angeschnitten, dass ich mich meinetwegen 200 Kilometer am Tag mit so einem Elektrofahrzeug bewege?
Also es gibt zum Beispiel den VW Crafter mittlerweile als reines E-Fahrzeug und jetzt lasst mich bitte nicht lügen, aber mein letzter Stand war, dass der roundabout 450 Kilometer Reichweite hat. Mhm. Und ja, also alles, was bis in der Reichweite ist, ist in Ordnung. Und dann schließend muss man gucken, wie man ihn dann halt geladen kriegt. Die meisten Netze auf den Campingplätzen reichen nicht aus, beziehungsweise die Sicherung reicht nicht aus, um darüber das Fahrzeug zu laden. Da muss man gegebenenfalls mit Solarmodulen und eigener Elektrik halt die Autarkie schaffen. Das ist so das größte Manko, was ich daran aktuell sehe. Aber grundsätzlich existieren diese Fahrzeuge bereits und auch die Campingplätze zumindest rüsten immer mehr nach, dass sie Ladesäulen, wenn sie schon nicht direkt am Platz sind, zumindest vorne als einzelne Parksäulen halt mit anbieten, sodass man dort sein Fahrzeug laden kann. Ich meine, es muss ja nicht dauerhaft da dran hängen, damit man dann auf dem Campingplatz steht. Da reicht es eventuell auch nach Ankunft oder vor Abfahrt, das rechtzeitig da halt hinzubringen und es dann zu laden.
Ja, ich habe tatsächlich jetzt vor 2 Jahren genau so eine Rundreise durch Dänemark gemacht, immer in Etappen und Stückchen. Und dann sind wir pro Tag auch nur 2 Stunden mal gefahren oder 3. Da finde ich, könnte man das wahrscheinlich total machen. Aber ich frage mich dann auch, kennst du jemanden, der Erfahrung damit gemacht hat, sich mit Solar vorzubewegen und wieder zu laden, die großen Batterien?
Ich kenne jemanden, der das zumindest mit dem Laden bereits ausprobiert hat und das war erfolgreich mit dem Laden. Das ging allerdings nur im Sommer, im Winter ging es gar nicht. Also beziehungsweise dort war die Ladezeit nicht schnell genug mit den Modulen, die er dabei hatte. Ansonsten ist das, also es ist möglich, ja, es ist möglich, Punkt. Hat nur halt noch aktuell seine Limitation.
Okay, danke.
Bitte, sonst noch Fragen?
Preislich? Wie sieht es da aus? In welchen Bereichen kann man da anfangen, drüber nachzudenken? Oder was muss man auf jeden Fall einkalkulieren?
Von bis. Also es ist die Frage, was möchte man haben? Wenn man jetzt das, was ich habe, wo jetzt halt auch die Bilder draus entstanden sind, dann spricht man so oder sprach man zu dem Zeitpunkt von ca. 15.000 Euro. Das Fahrzeug hatte zu dem Zeitpunkt 100.000 Kilometer runter und wir haben es geschickterweise im Anfang Dezember gekauft. Ich weiß nicht, wie weit ihr in dem Autokauf-Business so drin sind, aber wenn man einen Gebrauchtwagen kauft, dann ist es am günstigsten meistens, sich die zwischen November und Februar zu holen. Dann den Rest des Jahres sind sie tendenziell teurer. Warum? Keine Ahnung. Das war nur meine persönliche Analyse. Ich kenne andere, die haben sich jetzt ein für 10.000 ausgebaut. Meistens hat dann das Basisfahrzeug ein bisschen mehr Kilometer runter. Am Ausbau kann man meistens nicht mehr so viel sparen. Zumindest nicht bei der Ausbauvariante, die wir für uns gewählt haben, mit dem Komfort, den wir halt auch haben wollten. Ansonsten lässt sich natürlich am Ende über die Komfortschiene entsprechend viel halt auch drehen. Was ich nicht habe, brauche ich nicht bezahlen, offensichtlich.
Gibt es noch bezüglich der Zulassung gewisse Probleme? Also ich hatte mitbekommen, dass es eine gute Idee ist, bei bestimmten Teilen, während man das einbaut, schon mal zum TÜV zu fahren und schon mal Fotos zu machen und das vielleicht vorher schon mal abnehmen zu lassen. Hast du da Erfahrungen, von denen du berichten kannst?
Da hatte ich gar keine Probleme mit. Alle Teile, die ich verbaut habe, haben ihr eigenes TÜV-Zertifikat. Es gibt Module, die müssen anschließend vom TÜV abgenommen werden. Oder sie haben halt ein bestimmtes Zertifikat, dass diese Abnahme nicht erfolgen muss. Es gibt Fenster, die man in einem Bus nachrüsten kann zum Beispiel. Die gibt es mit eben dem Zertifikat, dass du sie einbauen darfst und niemand mehr anschließend drauf gucken muss. Und es gibt sie, als dass der TÜV sie anschließend abnehmen muss. Ich habe mich damals für die Variante entschieden, da muss keiner mehr drauf gucken. Man kann sich für die andere Variante entscheiden. Das ist mit gerade bei den Gassachen, die müssen vom TÜV abgenommen werden. Da muss eine eigene Gasprüfung anschließend erfolgen. Die kann aber auch mit der allgemeinen Wohnmobilzulassung, kann dann auch zeitgleich die Gasprüfung erfolgen. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass gegebenenfalls halt, wenn irgendwas da nicht richtig gemacht worden ist, der TÜV sagt, mäb, gar nichts. Aber ansonsten ist es per se ein Fahrzeug wie jedes andere und alle Änderungen müssen entweder erlaubt sein ohne TÜV-Abnahme oder man muss halt zum TÜV.
Danke. Gibt es weitere Fragen? Wenn nicht, dann vielen Dank, Merle. Und ich möchte euch noch einmal auf die Feedbackbögen hinweisen. Wenn ihr kurz Zeit habt, füllt doch einen aus, damit wir das im Nachhinein auswerten können.